Ja, der Bruder Horst Lacklack aus der Versammlung Reinickendorf Ost ist heute zu Besuch und wird über das Thema sprechen, eine gereinigte Erde. Wirst du sie erleben?
Ja, in der Winterzeit, da ist es immer mal wieder schön, wenn man seine Fotos aus dem Urlaub so zur Hand nimmt, natürlich möglichst aus dem Sommer, und sich die so anschaut, daran freut, sich schon ein bisschen Vorfreude schafft, so aus Gegenden, wie man so sagt, ja, da habe ich schöne Fotos gemacht, da ist die Welt noch in Ordnung, denn in solche Gebiete fährt man ja eigentlich so, dass man sagt, ach, da kann man sich wohlfühlen und so richtig schön erholen. Und wenn wir, besonders wenn wir diese Fotos nehmen und wir machen mal Fotos hier von unserer Stadt, zum Beispiel kommt man an so einer schönen Hauswand vorbei, die ist gerade vielleicht angestrichen worden, mal wieder weiß und dauert nicht lange, dann sind da irgendwelche Runen wieder aufgezeichnet. Oder ich stehe an der Haltestelle, möchte gerne gucken, wann der Bus kommt, aber geht nicht ganz so, weil auch dieses Tableau ist da ein bisschen geschwärzt. Oder manchmal sind ja an so Haltestellen so orange Kästen so dran. Und da ist oben eine Öffnung und unten normalerweise eine Deckel zum Leeren. Und oftmals sieht man umgekippt oder der Inhalt so in einem gleichmäßigen Radius von einigen Metern so drumherum. Solche Fotos könnte man machen. Und wenn man die dann natürlich gegen diese ausgewählten Urlaubsfotos hält, da sagt man schon, oh, ganz schlimm. Oder wenn wir mit offenen Augen durch die Stadt gehen oder durch so eine Gegend gehen, dann sehen wir schon, also der Trend der Menschen zur Sauberkeit oder zur Ordnung, der ist nicht eine steile Kurve nach oben, sondern man könnte vielleicht schon sagen, wenn positiv, dann vielleicht leicht fallend, aber manchmal ist er auch sehr stark fallend. Das sind so diese Dinge. Und die Gefahr dabei ist, dass ich meinen Teil irgendwie dazu beitrage. Also Beispiel, wenn ich an so einer Haltestelle stehe, wo gerade so ein Papierkorb umgekippt ist und der Bus, der kommt in 10 Minuten und dann trockenen Mund, so wie jetzt im Moment gerade, dann einen Bonbon nehmen, der ist ja zum Glück eingewickelt. Und was mache ich jetzt mit dem Papier? Sieht sowieso schon aus. Mache ich bloß die Finger auf und dann würde überhaupt nicht auffallen. Anders wäre das allerdings, wenn ich eben der Erste wäre, der hier jetzt das Umfeld verschmutzen würde. Wenn alles sauber wäre und ich habe das Papier in der Hand, und dann würde ich das schon anders machen, dann würde ich das schon in die Hosentasche stecken. Das heißt also, ein sauberes Umfeld regt auch zur Sauberkeit an. Und in einem solch sauberen Zustand befand sich mal unser ganzes Erdenrund, als es zum Wohnbereich für die Menschen von diesem großartigen Schöpfer gestaltet wurde. Und wir haben heute auch noch ganz tolle Beweise, wie schön das funktioniert, wenn der Mensch da nicht irgendwie eingreift. Es gibt ja bestimmte Kreisläufe, die selbstreinigend sind, also wenn so stark die Luft stark belastet ist durch Staub und da haben wir einen schönen Wald, und die Luft geht da so durch den Wald, dann wird die schön gefiltert. Oder jetzt so entstehen manchmal so Pfützen am Rand, so am Straßenrand. Und wir könnten vielleicht, wenn wir Glück haben, davon ausgehen, dass in einiger Zeit mal ein so ein Tropfen dieser Pfütze in unserem Zahnputzbecher vielleicht wieder zu finden ist. Aber dann natürlich sauber, nicht durch die Wasserwerke, das auch, aber sondern auch durch die Selbstreinigungskräfte, dass eben da diese Feuchtigkeit hochgesogen wird und irgendwo regnet das ab, geht durch die Gesteinsschichten und wird da ganz toll gefiltert. Und wenn wir im Urlaub sind, wo wir die schönen Fotos her haben, und da ist so eine Quelle und dann bedenkenlos trinken wir daraus, nehmen Schluck, und so toll hat dieser großartige Schöpfer das eben alles gemacht. Dass ein Recycling-Experte Folgendes sagt, kurz und knapp, die Natur kennt keinen Abfall. Und wenn wir uns das mal durch den Kopf gehen lassen und diese ganzen Prozesse mal anschauen, dann ist das wirklich so. Nun könnte man vielleicht sagen, das wäre auch noch so, wenn es keine Menschen geben würde. Das mag oberflächlich betrachtet so aussehen, aber ist es der Mensch? Wir wollen mal diesen Recycling-Experten noch mal zu Wort kommen lassen. Der stellt Folgendes fest. Dass die Menschheit die abfallfreie Natur nachahmen kann. Und da hat er zwei Bedingungen. Da sagt er, dies erfordere innovative Technologie, haben wir festgestellt, die haben wir von Natur aus. Und dann kommt der andere Punkt, der uns Menschen betrifft, und eine völlig neue Einstellung. Und darum geht es auch in diesem Thema. Es geht um unsere Gesinnung. Und nicht nur irgendeine Einstellung, jetzt irgendeinem Thema gegenüber, sondern den Hinweisen Jehovas gegenüber. Denn solange die Menschen sich danach hielten, wurden sie angespornt, diese Erde in diesem Zustand zu erhalten, wie Jehova sie den Menschen übergeben hatte. Und so hat uns Jehova eine solche Erde nicht nur geschenkt, er hat auch versprochen, sie wieder so herzustellen. Wir haben verschiedene prophetische Hinweise dafür, dass es eine gereinigte Erde geben wird. Und eine ganz tolle, die sich von verschiedenen Bibelschreibern aufgegriffen wurde, sind diese Gedanken. Symbolisch gesehen würde Jehova, wie Jesaja es schon sagt, eine neue Himmel und neue Erde schaffen würden. So symbolisch betrachtet. Und der Apostel Petrus, der greift eben diesen Gedanken auch nochmal auf. Ja, Jehova würde neue Himmel symbolisch gesehen und neue Erde schaffen. Und auch der Apostel Johannes hat das ja in der Offenbarung niedergeschrieben. Siehe, ich mache alle Dinge neu. Derselbe Gedanke. Und wir wollen mal sehen, wir gehen davon aus, wir alle haben den Wunsch, auf einer gereinigten Erde zu leben. Und wir wollen mal sehen, wie wir heute schon darauf reagieren sollten. In 2. Petrus 3, Vers 14 wird uns das sehr schön vor Augen geführt. 2. Petrus 3, Vers 14 finden wir diesen schönen Hinweis, wie wir heute schon auf diesen Gedanken reagieren sollten. In Vers 13 ist ja dieser Hinweis dieses symbolischen neuen Himmels, neue Erde. Und dann wird im Vers 14 dazu gesagt, deshalb, Geliebte, da ihr diese Dinge erwartet, tut euer Äußerstes, um schließlich von ihm fleckenlos und makellos und in Frieden erfunden zu werden. Wie sollten wir das verstehen? Wir machen uns das mal wieder ein bisschen optisch klar. Also ich erwarte etwas, ist da hinten. Und das, um dies zu erreichen, muss ich mich dorthin begeben. Also es ist nicht so wie an der Bushaltestelle, der Bus kommt, ich erwarte ihn in 10 Minuten, sondern das ist etwas, da muss ich schon was tun, denn hier wird gesagt, tut euer Äußerstes. Ich muss also handeln. In der Zeit bis zur Erfüllung dieser prophetischen Hinweise muss ich also etwas tun. Und das mag nicht immer einfach sein. Also wir haben schon, da gibt es ja verschiedene Faktoren, die uns das erschweren, auf solche Sauberkeit, sagen wir mal, zu achten, buchstäblich. Wir haben gesehen, unser Umfeld könnte uns beeinflussen. Wenn das sowieso schon schmutzig da aussieht, dann fällt es mir nicht unbedingt einfach, selbst so zu handeln. Oder manchmal ist es auch die Erziehung. Also Beispiel, wenn ich als Kind nach oben gekommen bin und jeder, der Kind war, und wir waren alle Kind und Kinder hat, vom Spielen und jetzt geht's ans Essen, was sagen die Eltern? Genau. Und nach dem Toilettenbesuch, genau, hast du die Hände nicht gewaschen, ne? Hast du die Hände gewaschen? Und ja, und mit Seife? Ja. Und das ist ein Erziehungsprozess. Also, und wenn ich als Erwachsener diesen Erziehungsprozess nicht durchgelebt habe, was passiert dann? Das möchte ich mal anhand einer Studie kurz erklären, was dann passiert. Also, da wurden Menschen gefragt, waschen Sie sich nach dem Toilettenbesuch die Hände? Mit Ja antworteten 94%. Aber damit haben sich die Leute dann nicht zufrieden gegeben. Die haben sich dann so in öffentlichen Bereichen platziert und haben da rumgeschlossert und haben da eine Strichliste wahrscheinlich geführt. Und nun bin ich auch männlichen Wesens und müsste puterrot werden. 61% der Männer haben sich nur die Hände gewaschen. Wirklich. Und 74% der Frauen. Und jeder Vierte nicht mit Seife. Das sieht so ein bisschen banal aus, aber es hat mit meiner Einstellung zu tun und dass eben bestimmte Faktoren da sein könnten, die es mir erschweren, auf Sauberkeit zu achten. Ja, und wenn man so richtig schmutzig war, früher haben junge Menschen noch an Moped und Autos rumgeschlossert. Heute ist der Computer ist nicht mehr ganz so ölig und schmutzig oder im Garten. Und dann hat man so richtig ölige Hände gehabt. Und wie hat man sich da wieder sauber gekriegt? Da musste man sich schon anstrengen. Na, Waschpaste und Bürste und weiß ich was. Und dann hat man es gemacht. Ja, und dann ist Zusammenkunft, hat sich dementsprechend angezogen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist die, dass man eben sagt, bis hier und hier. Und dann ziehe ich mir auch so einen Sakko über und so und dann komme ich hierher. Und wenn man die beiden Personen hier hinstellen würde, würde man äußerlich überhaupt keinen Unterschied feststellen. Also nur vom Sehen her, vielleicht in anderen Bereichen. Aber da würde man keinen Unterschied feststellen. Das heißt aber, der eine hat eben nur eine Fassade der Sauberkeit aufgebaut. Das hat also nichts mit das ist eine schlechte Einstellung. Ne? Hier geht es ja um die Einstellung. Wenn wir wirklich den Wunsch haben, dann dürfen wir natürlich nicht eine Fassade aufbauen. Dann müssen wir wirklich an unserer Einstellung etwas tun, an unserer Einstellung arbeiten. Und wir müssen einen Grundsatz beachten. Und den möchten wir bitte gemeinsam mal in Matthäus 23, Vers 25 und 26 nachlesen. Sieht vielleicht so aus, als wenn's uns persönlich nichts so angeht zu diesem Thema, aber es ist eben ein Grundsatz, eine Einstellung. Matthäus 23, 25, 26, da sagt nämlich Jesus zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, sie wären Heuchler, weil ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, innen aber sind sie mit Raub und Unmäßigkeit gefüllt. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Hier wird also dieser grundsätzliche Gedanke gegeben, eigentlich den wir hier gemeinsam erarbeitet haben und den der Recyclingfachmann eigentlich auch schon festgestellt hat. Es geht um meine Gesinnung, es geht um meine Einstellung. Und wenn ich da die richtige Einstellung habe, dann dokumentiert sich das in meinem Verhalten, in meinem Leben, dann können das eben andere sehr schön betrachten. Und wir haben ja auch in der Bibel sehr schöne Hinweise, die uns das zeigen, dass das prinzipiell so ist, dass das so bei den Menschen, die Jehova schätzen und angebetet haben, immer so waren, weil auch die Israeliten Gesetze bekommen haben, die jetzt nicht nur die Anbetung betrafen, sondern eben auch ihr Leben, ihr Verhalten im täglichen Leben, was zum Beispiel eben auch die Sauberkeit betraf. Und wenn sie das so handhabten, sie kannten noch keine Kleinstlebewesen und Mikroben und Mikroorganismen und trotzdem hatten sie Gesetze, die eben zeigten, sie verhielten sich so, weil Jehova ihnen das schon sagte. Und sie hatten dadurch Segen, wie man so sagt. Was heißt Segen? Ihnen ging's gut dadurch, was ihre Gesundheit betraf. Aber nicht nur das, sondern sie sollten sich ja auch durch diese Handlungsweise, durch dieses buchstäbliche und moralische Verhalten, sollten sie sich von den umliegenden Völkern eben dementsprechend abgrenzen, weil sie, wie die Bibel sagt, mit einem heiligen Gott zu tun hatten. Jehova sagt, ich bin heilig und so sollt ihr eben auch sein. Und wir möchten ja auch Segen empfangen, Gutes empfangen. Und das, was zu unserem Thema hier passt, ist eben eine gereinigte Erde wollen wir erlangen. Das ist unser Ziel. Das wäre also das Gute. Das bedeutet auch für mich, dass ich mich in meiner Einstellung eben dementsprechend anpasse. Was möchte Jehova auf diesen Gebieten, wie ich rede, wie ich denke, wie ich handle, das ist all das, was meine Einstellung dann nach außen hin trägt und sehen lässt. Und dass das keine Utopie ist, also man könnte vielleicht sagen, Einzelpersonen mag das gelingen und Familien mag das gelingen, aber so eine ganze Gesellschaft, so eine ganze Gruppe, da ist das schwierig. Aber dass das wirklich möglich ist, das zeigen immer so große Zusammenkünfte der Zeugen Jehovas, wenn Tausende von Menschen da sind. Und da gibt es ja Beobachter, die schauen sich das so an, was machen die so und wie verhalten die sich so. Und ich habe mal hier so ein kleines Zitat von jemandem, der da so mit solchen Stadien zu tun hat. Er sagt, es ist schön, Sie wieder hier zu haben. Dann wird wieder einmal alles gründlich gereinigt. Ich hoffe, dass die gute Arbeit nächste Woche beim Rockkonzert nicht von der Menge zunichte gemacht wird. Solche Träume haben die Menschen noch, ne? Also, wir sehen schon, wir bemühen uns ja vor einem Kongress, da haben wir immer einen Tag noch extra vor, da treffen sich viele und dann wird dieses Stadion dementsprechend gereinigt. Und das bedeutet für mich also, wenn ich da die dementsprechende Einstellung habe und die Möglichkeit habe, dass ich mich da auch drum bemühe. Und dass dann dementsprechend dies auch von Menschen gesehen wird, dass das also nicht nur eine Sache ist, die irgendwo privat passiert, sondern eben auch in einer großen Gruppe mit der richtigen Einstellung geschehen kann. Dass das kein Produkt des Zufalls ist, das wollen wir mal in 2. Korinther 7, Vers 1 nachlesen. Hier wird nämlich der Grund dafür angegeben, warum es Menschen, die auf Jehova achten, gelingt. In 2. Korinther 7, Vers 1. Da heißt es, da wir also diese Verheißung haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und Geistes, indem wir die Heiligkeit in der Furcht Gottes vervollkommnen. Und da haben wir eigentlich den Grund. Wir lieben und wir schätzen Jehova und wir möchten gerne seine Gedanken, auch was dieses Thema betrifft, zu unserem Gedanken gut machen und möchten dann dementsprechend natürlich auch damit verfahren und danach handeln. Das möchten wir nicht nur, wie gesagt, so als große Familie machen, sondern wir möchten das ja auch in unserem privaten Bereich machen. Und auch da gibt es ja immerhin Möglichkeiten, so auch wieder diese zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass ich meinen Lebensbereich so in Ordnung bringe, dass sich ja jeder Besucher wohlfühlt und gern kommt. Und das bedeutet nicht, also es gibt keinen Weg, der so wie auf Messerschneide, so muss das sein, sondern es gibt eben eine dementsprechende Bandbreite, wo sich jeder so wohlfühlt. Das ist, kann man also nicht so sagen. Die andere Möglichkeit wäre die, dass ich auch nur wieder so eine Fassade aufbaue. Ne? Fenster müssen geputzt werden, sehen die Leute von außen. Mein Namensschild ist aus Messing, sehen die Leute von außen, das muss sauber sein. Aber wenn man in diese Wohnung kommt, wüsste man dann vielleicht nicht, wo man sich hinsetzen sollte und ob man sich überhaupt hinsetzen sollte. Das wäre dann so wieder Fassade. Und wir haben ja gesehen und kennengelernt den Grundsatz, den wir aus Gottes Wort erfahren, dass wir eben keine Fassade aufbauen dürfen, sondern dass das eine Sache der Einstellung ist und dass ich dementsprechend mich dann auch verhalte. Wenn ich den Wunsch habe, auf einer gereinigten Erde zu leben, dann werde ich in Übereinstimmung damit, werde ich mir so eine Einstellung erarbeiten und in Übereinstimmung damit auch handeln. Kommen wir nochmal zu unseren Fotos, die wir zum Anfang gemacht haben. Es ist natürlich nicht so, dass wir hier aus unserer Stadt nur ganz schlimme Sachen aufnehmen könnten. Es gibt natürlich auch sehr schöne Sachen, so besonders wenn man am Rand der Stadt ist und da so ein paar Fotos macht. Da mögen vielleicht einige sagen, ui, wo warst du gewesen? Und dabei ist es vielleicht nur gerade in der Nachbarschaft. Wenn man sich die Fotos dann vielleicht mal ein bisschen genauer ansieht, dann sieht man doch schon ein bisschen Unterschiede. Vielleicht ein schönes Haus, ein schöner Garten, aber an dem sieht man an dem Haus, dass eine Alarmanlage installiert, lässt gewisse Rückschlüsse zu. Oder steht ein Schild vorne am Eingang, Vorsicht, bissiger Hund. Ist da auch ein gewisses Signal, was man setzen will, dass da ungebetene Gäste nicht so ungeschoren davonkommen vielleicht. Das heißt also, wenn wir das mal so nehmen, das, was nach außen hin schön ist, macht natürlich noch nicht das Paradies aus. die neue, gereinigte Erde, sondern was so ein Paradies ausmacht, das sind eben die Menschen und ihre Lebensweise darin, die dementsprechend friedlich ist und mit einer dementsprechenden Einstellung ist. Wir haben ja in der Bibel ein sehr schönes Beispiel so für Äußerlichkeiten, dass die nicht immer gerade das sind, was man erreichen möchte. Der Lot, der hatte mal die Gelegenheit, sich einen Lebensbereich zu wählen. Und er sagte, und in der Bibel wird gesagt, der wählte sich einen Lebensbereich, der war wie der Garten Eden. Also das muss wirklich was ganz, ganz Tolles gewesen sein. Aber wenn wir den Bibelbericht dann eben weiterlesen, dann sehen wir, dass die Menschen, die dort wohnten, in diesem Bereich, der so aussah wie der Garten Eden, dass die ihm das Leben so schwer machten, dass die Bibel sagt, er quälte seine gerechte Seele durch ihre gesetzlosen Taten, wie es der Apostel Petrus zum Ausdruck brachte. Das zeigt also, Äußerlichkeiten sind es noch nicht. Und deshalb wird Jehova einen Reinigungsprozess über diese Erde bringen, wie er noch nie da gewesen ist. Weil wir als Menschen, wie gesagt, unseren einzelnen Bereich, unseren kleinen Lebensbereich vielleicht so gestalten können, aber weltweit sind Menschen dazu nicht in der Lage, das zu tun. Und wer die Macht hat und auch den Wunsch hat und das ja in der Bibel hat niederschreiben lassen, das ist nun mal Jehova Gott. Was für einen Reinigungsprozess wird es geben? Wir wollen den mal kurz nachlesen in 2. Petrus Kapitel 3, Vers 10. Also das ist alles so ein bisschen in diesem Zusammenhang, den wir schon kennengelernt haben. 2. Petrus 3, Vers 10. Da lesen wir nämlich: Doch Jehovas Tag wird kommen wie ein Dieb, an welchem Tag die Himmel mit zischendem Geräusch vergehen werden, die Elemente werden vor Gluthitze aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr werden aufgedeckt werden. Das wird Jehova tun. Was heißt das? Die Himmel, das heißt, sind auch symbolisch zu betrachten, sind also diese regierenden Bereiche, die so über die menschliche Gesellschaft so hier und dort installiert sind, die werden wie mit einem zischendem Geräusch vergehen. Das ist so wie, heute Morgen haben wir uns vielleicht einen Kaffee gemacht und damit wir wach werden. Und dann haben wir die Kanne vielleicht, falls jemand noch sowas hat, eine Kaffeemaschine, und zieht die so weg. Und dann fällt noch ein Tropfen so auf die Platte. Was macht der so? Genau, weg ist er. Und ist nicht mehr zu sehen. Und so wird das hier beschrieben, dass diese Regierungen nicht mehr da sind. Sie werden nicht mehr da sein. Und auch die Elemente, die getrennt, also unsere Luft, die wir so haben, liegt ja so zwischen Himmel und Erde. Und das wird hier so mit diesen Elementen bezeichnet. Und in der Bibel wird sehr schön gezeigt, dass es einen Geist der Welt gibt, der so die Menschheit umgibt. Und dieser Geist ist nicht gerade darauf ausgerichtet, diesem großartigen Gott Gehorsam gegenüber zu zeigen. Und auch dieser Geist der Welt, den wird es nicht mehr geben. Der ist also auch nicht aus feuerbeständigem Material. Und die Erde und die Werke auf ihr, die hier auch in Petrus erwähnt werden, die menschliche Gesellschaft, die also nicht in Harmonie mit Jehova lebt und die manchmal solche, ja, buchstäbliche Umweltverschmutzung, können wir sagen, so Systeme hervorgebracht hat, die buchstäblich die Erde kaputt machen, auch diese wird es nicht mehr geben, wie es hier sehr schön gezeigt wird. Das wird der Reinigungsprozess sein. Die Frage ist, warum erwähnen wir das mit uns in Verbindung mit unserem Thema? Ich müsste also auf mich Obacht geben, dass ich nicht irgendwie ein Bestandteil dieses Systems bin, das nachher nicht mehr da sein wird. Dass ich da irgendwie mein Herz an irgendeinen Bestandteil dieses Bereiches hänge. Es wird also nicht mehr vorhanden sein. Was müsste ich tun? Und da möchten wir mal gemeinsam lesen, 2. Petrus 3, Vers 11, das ist ja gleich danach. Und ich lese das mal aus einer anderen Übersetzung vor, weil das hier ein bisschen anders ausgedrückt wird, nämlich so, wie wir es eigentlich schon so ein bisschen von dem Kerngedanken unseres Themas Einstellung her kennen. Hier heißt es, Wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss das für euch sein, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das ist der Kerngedanke. Ne? Unsere Gesinnung, unsere Einstellung gibt das wieder, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt. Und das heißt also, unser Muster, unser Vorbild ist die Gesinnung Jesu. Sein Leben, wie er sich verhalten hat, worum er sich bemüht hat, das ist unser Vorbild. Das ist das unsere Denkweise. Das Ganze, so diese Sache, möchten wir uns nochmal mit einem Bild, das ist zwar eine etwas ältere Broschüre, aber das Bild ist sehr schön. Wir hatten ja von Fotos gesprochen, nehmen wir mal an, das wäre auch eins, von aus der gereinigten neuen Welt, schon ein bisschen auch prophetisch, weil es ja auch prophetische Angaben aus der Bibel sind, wie das aussehen mag. Und jetzt machen wir ja etwas, was sonst, ja, ein Fotolabor ist, man kann es jetzt auch persönlich am Computer machen, da nimmt man ein Passfoto und bringt das hier so mit hinein. Mein Passfoto, hier, in dieser, das ist ja unser Wunsch, eine gereinigte neue Erde, hier rein. Und dann geben wir es dem neutralen Beobachter und sagen, schön, gefällt dir das oder ist da was nicht so harmonisch? Denn es könnte ja sein, dass eben durch meine nicht so schöne Einstellung, dass ich nicht so im Zentrum dieses Bildes bin, sondern so mehr am Rand. Und wie sagt der Rand, der ist ja ausgefüllt mit den Dingen, die der Apostel Petrus erwähnt hat. Ne? Diese Systeme, in denen wir leben und die nicht unbedingt in Harmonie mit Jehova leben. Und da könnte ich so am Rand sein und vielleicht noch so ein Bein so über diesen Rand hier so in diesem anderen System haben. Und ich sollte natürlich dabei immer bedenken, in der Bibel wird da dieser Rand auch sehr schön beschrieben, in Jakobus 4, Vers 4, da heißt es, wer ein Freund der Welt sein will, der würde ein Feind Gottes sein. Und deshalb wäre es schön, wenn meine Einstellung so ist, dass ich möglichst mich zum Zentrum bewege. Das wird nicht immer gelingen. Vielleicht sind wir auch mal ein bisschen so hier. Aber möglichst immer in unserem Bemühen, immer zum Zentrum. Ja, und dann sollte ich bedenken, der neutrale Beobachter dieses Bildes ist dann Jehova Gott. Der guckt hinter jede Fassade. Da kann ich also keine Fassade aufbauen. Darum sollte ich mich bemühen. Und dann sollte ich etwas machen, was ich ja mit Fotos auch mache. Wir haben gesagt, wir freuen uns schon, wenn wir unsere Sommerfotos nehmen, so wieder auf dem Frühling, Sommer, warme Zeit, schön irgendwo am Meer oder an Bergen jodeln oder so. Und die gucke ich mir ja auch immer wieder an, sonst bräuchte ich es ja nicht machen. Und so sollte ich das mit dieser Sache auch machen. Mich fragen oder jemanden fragen, bin ich immer noch in der Mitte, im Zentrum, bewege ich mich da immer noch, müsste ich irgendwie was korrigieren. Und das nicht nur einmal, sondern wie sieht's aus? Nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 40 Jahren, wo bin ich da? Bin ich immer noch im Zentrum? Denn unser Wunsch, auf einer gereinigten Erde zu leben, ist nicht eine Sache des Augenblicks, ach ja, kommt mal die Erleuchtung, jetzt möchte ich, sondern es ist ein Wunsch, es ist ein Lebensweg. Und ein Lebensweg schon, wie wir gesehen haben, jetzt. Deshalb sollten wir also diese Dinge immer wieder zur Hand nehmen, uns anschauen, uns daran erfreuen. Und schön wäre es, wenn wir dann uns irgendwo in einer solchen Situation dann wieder treffen.